Das Wichtigste, was wir brauchen und was uns derzeit fehlt, sind positive Geschichten, positive Narrative. Wenn wir aber ständig bombardiert werden mit negativen Nachrichten und Bedrohung und Angst und Schreckensbildern, dann macht das ja was mit uns. Und das hemmt uns im Neugierigsein, im Kreativsein, in unserer Visionsfähigkeit. Also wir sind nicht mehr in der Lage zu vermitteln zwischen verschiedenen Perspektiven. Wenn man sich zwei Menschen an den entgegengesetzten Polen des politischen Spektrums anschaut und deren Feeds in den sozialen Medien, da gibt es nicht eine Botschaft, die deckungsgleich ist. Und beide glauben, sie leben in der Realität. Und wir sind nicht mehr dialogfähig. Und das ist das Erste. Also wir müssen gar nicht alle der gleichen Meinung sein, aber wir müssen es schaffen, zuzuhören, erstmal dem Menschen zu begegnen und das Mensch, die Mensch und die inhaltliche Ebene zu trennen, um dann ins Verständnis zu kommen. Ich muss es ja nicht teilen, aber erstmal zu verstehen, wo kommt eigentlich die Argumentation, das Empfinden dieses Gegenübers, das ich habe, her? Und wie können wir jetzt auf einer Beziehungsebene uns erstmal wieder begegnen und dann vielleicht argumentativ auch ein gemeinsames Narrativ entwickeln? Bevor ich anderen wieder vertrauen kann oder glauben kann, dass etwas gut wird, muss ich ja erstmal an mich selbst glauben. Also ich muss eigentlich bei mir beginnen. Und dieses Stärken von Selbstwirksamkeit, von Selbstwertempfinden, von diesem Gefühl, ich kann was bewirken, das ist eigentlich das, wo es beginnt.
Was wäre so die Logik von morgen? Wie sollen wir denken? Was braucht es für einen Ansatz? Man merkt es überall. Die Welt wird unübersichtlicher, ihr Takt wird schneller. Technologie, Geschwindigkeit, Unsicherheit. Vieles wirkt wie ein Dauerumbruch. Die Frage ist deshalb, wie behalten wir Zuversicht? Und wie kommen wir wieder ins Gestalten, statt nur noch zu reagieren? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Zu Gast ist heute Dr. Arndt Pechstein. Er ist Neurowissenschaftler, CEO von The Future Company und jemand, der Unternehmen und Schulen zeigt, welche Zukunftskompetenzen wir jetzt wirklich brauchen. Wir sprechen in dieser Folge darüber, welche Denkfehler uns gerade am meisten blockieren und in welche Illusionen wir besser nicht tappen dürfen, wenn wir zukunftsorientiert bleiben wollen. Arndt erklärt dann seinen Ansatz des Hybrid Thinking und zeigt, was wir von der Natur, besonders von den Bienen, über Resilienz, Anpassungsfähigkeit und gutes Entscheiden lernen können. Und du erfährst, welche Zukunftskompetenzen wir jetzt dringend brauchen, um zuversichtlich zu bleiben und Unsicherheiten aushalten zu können. Ich finde, es ist ein Gespräch geworden, das wachrüttelt und Mut macht und sehr klar zeigt, was wir jetzt nicht machen dürfen und was wir dringend brauchen. Hier kommt Dr. Arndt Pechstein.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Arndt, schön, dich wiederzusehen.
Danke, Jonas. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Bei unserem letzten Treffen habe ich erfahren, du bist leidenschaftlicher Breakdancer. Jetzt habe ich aber sogar gelesen, du hast den schwarzen Gürtel in Kampfsportarten.
Ja, ich liebe alles, was akrobatisch ist. Ich habe, seitdem ich 14 oder 15 bin, tatsächlich Kampfsport, Kampfkunst gemacht. Und liebe das. Liebe Turnen, liebe Breakdance. Bin allerdings Breakdance-Veteran. Ich habe mich mal verletzt, als ich 28 war, und seitdem mache ich das nur so auf Partys oder mal so aus Spaß.
Also dich anzugreifen wäre jetzt ein fataler Fehler.
Das finde ich so gut. Ja. Aber ich habe es noch nie nutzen müssen, das ist auch das Schöne.
Ah, okay. Ja. Aber hast du denn auch mal für dich Capoeira irgendwie ausprobiert? Das wäre ja so die Kombination von beiden.
Habe ich tatsächlich auch mal, aber dann nie weiterverfolgt. Also irgendwann kann man nicht mehr alles noch dazu machen. Ich habe Parkour viel gemacht und das war für mich dann das, was so das auch verbunden hat. Das war nicht das Musikalische, aber da war auch nochmal das Akrobatische und das ist Challengen dabei. Und das fand ich dann richtig toll.
Ach, spannend. Aber du machst es jetzt aktuell nicht wegen Zeitmangel und Kindern und.
Ja, ganz richtig.
Okay. Wir wollen ja heute über Zukunft sprechen. Du beschäftigst dich sehr viel mit Zukunft. Wann war eigentlich der letzte Moment, wo du mal Angst hattest vor der Zukunft? Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du ängstlich warst?
Also richtig Angst habe ich nicht. Und es gibt natürlich Episoden, wo man so aufgeregt ist oder wo man, also Ängste, die so hochkommen, die ich dann auch wieder reguliere, ist, wenn wir zum Beispiel so Kriegsausbrüche haben, also als das mit Palästina passiert ist zum Beispiel oder im Ukraine-Krieg und so weiter. Das sind natürlich Sachen, da denkt man drüber nach, okay, nukleare Bedrohung, kommt das jetzt wieder näher? Haben wir das nicht schon mal überwunden? Mhm. Das sind so Momente, wo man kurz ins Stottern kommt, weil ich bin ein unglaublich optimistischer und zukunftsfreudiger Mensch, aber das sind schon Momente, da denkt man, oh, was bedeutet das? Aber ich kann mich da sehr schnell wieder fangen und habe auch, glaube ich, gute Coping-Mechanismen, wo ich mir wieder sage, okay, hilft ja alles nichts und jetzt erst recht. Also das ist so, glaube ich, meine Haltung. Jetzt braucht es noch mehr Zukunftsmut und Zuversicht als je zuvor, um das wieder gerade zu biegen.
Ja. Aber in den letzten Jahrzehnten haben wir ja die Zukunft immer sehr stark unterschätzt. Ne? War es bei der Erfindung des Autos, des Internets oder ja auch der Touchscreens, wo ja gesagt worden ist, ich glaube, es war der CEO von Microsoft, der ja gesagt hatte, es werden nie Menschen ohne Tastatur E-Mails schreiben. Also wenn wir zurückgucken in die Vergangenheit, die Zukunft wurde immer unterschätzt. Glaubst du, dass wir aktuell auch die Zukunft unterschätzen, was die KI angeht? Also an welchem Wendepunkt wir eigentlich gerade sind und welchen Einfluss KI auf unser Leben, auf unsere Arbeit nimmt? Unterschätzen wir auch jetzt die Zukunft?
Auch das hat wieder zwei Bereiche, würde ich sagen. Wir unter- und überschätzen die Zukunft gleichzeitig. Also wir unterschätzen sie insofern, dass wir eben noch gar nicht uns vorstellen können, ich glaube, unser Gehirn ist gar nicht gemacht dafür, was exponentielle Technologie und Disruption bedeutet. Also die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge ändern, welches Ausmaß das haben wird auf unser Leben, auf unsere Arbeit, auf all die Dinge, die wir tun, auf Gesellschaft, die unterschätzen wir. Und gleichzeitig überschätzen wir Dinge häufig, dass wir glauben, Technologie wird alles retten. Technologie wird uns schon die Klimaprobleme lösen und die soziale Ungleichheit lösen. Das ist aber kein technologisches Problem. Und da glauben wir, das wird alles schön durch Technik. Und deswegen ist das irgendwo dazwischen. Also zu sehen, was sind Risiken und was sind Bedrohungen und was sind Grenzen der Technologie, auch verantwortungsvoll damit umzugehen und gleichzeitig auch zu realisieren, okay, da geht vieles schneller, als wir glauben. Und gerade im Bereich dieser exponentiellen Technologien, das verändert so dramatisch viel. Aber auch nicht zum Schlechten nur, sondern es ist auch wieder eine Entscheidung. Wie gehen wir damit um und was bedeutet das? Und wie finden wir einen verantwortungsvollen Umgang, um das zum Guten zu nutzen?
Aber woran liegt es, dass unser Gehirn das irgendwie nicht greifen kann, also entweder unterschätzen oder überschätzen. Warum ist das so schwierig für unser Gehirn?
Weil wir uns diese Dimension einfach nicht vorstellen können. Ich mache ganz gerne, wenn ich so Keynotes halte, so ein kleines Gedankenexperiment und das mache ich dann auch live auf der Bühne. Ich nehme ein Blatt Papier, A4-Papier und frage, wie oft die ZuschauerInnen glauben, dass sie das falten können. In der Mitte wieder drehen, 90 Grad drehen, hälftig falten. Und dann kannst du ja mal probieren, was glaubst du, wie oft ist das möglich?
Ich kenne ja schon die Lösung, aber ich sage jetzt mal 10-mal.
Ja, und das ist viel zu viel. Also man schafft ein ganz normales Papier nicht mehr als 6 bis 7-mal zu falten. Das wird einfach so schnell, so klein und auch so dick, dass man es nicht mehr falten kann. Und das alleine ist schon überraschend, aber das ist jetzt noch nicht dramatisch. Das fühlt sich jetzt noch nicht nach Exponentialität an. Aber ich mache dann aber noch ein zweites Gedankenexperiment und frage, wenn ich das jetzt 50-mal falten könnte, wie dick wäre denn dieser Papierstapel, der dann ungefähr so 1,5 Zentimeter ist, wenn ich 6, 7 Mal gefaltet habe. Und da kommen dann so Schätzungen, manche sagen halt 50 Zentimeter, manche sagen, oh, das sind schon 10 Meter oder 1 Kilometer. Also da sind wir Welten davon entfernt. Das sind 150 Millionen Kilometer. Das ist die Entfernung von der Erde bis zur Sonne. Und wenn man es dann noch einmal falten würde, noch ein 51. Mal, dann würde es halt von der Erde bis zur Sonne wieder zurückgehen. Und das sind Dimensionen, die können wir uns einfach nicht vorstellen. Es verdoppelt sich in dem Fall jedes Mal. Und am Anfang, das ist ja diese Hockeystick-Dynamik, die wir da haben. Am Anfang sieht das nach nicht viel aus. Es wirkt vermeintlich linear und nimmt halt ein bisschen mehr zu. Aber das verlässt diese Linearität oder die vermeintliche Linearität ganz, ganz schnell und schießt dann nach oben. Und das ist jenseits unserer Vorstellungs- und auch Erlebniswelt. Also wir erleben das ja nicht physisch der Form. Wir sehen das ja nicht Exponentialität. Das ist was, was wir spüren, wenn wir so exponentielle Technologien dann irgendwie merken, oh, innerhalb der letzten 5 Jahre ist so viel passiert. Das ist ja krass, wenn wir zurückschauen. Aber so nach vorne zu schauen, das können wir uns nicht vorstellen. Und deswegen haben wir diese Reality Gap zwischen dem, was wir glauben, was passiert und was tatsächlich passiert. Und die wird immer größer.
Welchen Fehler dürfen wir denn jetzt aktuell dann nicht machen, um zukunftsfähig zu sein, um mit Zukunftsmut nach vorne zu schauen, um zuversichtlich zu sein? Welchen großen Fehler dürfen wir jetzt dann in dieser Situation nicht machen als Mensch?
Blind in Technologien reinzulaufen, also zu sagen, das wird schon alles gut. Und auch das, was jetzt derzeit passiert, das ein paar wenigen zu überlassen, also diese großen Tech-Konzerne oder oft dahinter ja wenigen Einzelpersonen, die da die Geschicke nicht nur einzelner Gesellschaften, sondern letztendlich auch zu großen Teilen der Menschheit mitbestimmen, also wie wir interagieren, wie Gesellschaft funktioniert, wie Demokratie funktioniert und das in die Hände weniger zu geben oder denen zu lassen, ohne da einen Diskurs zu haben, ohne auch zu regulieren zu einem bestimmten Teil, das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Also da zu gucken, wie können wir schnell mithalten? Und ich liebe Technologie, also nicht zu sagen, wir blockieren jetzt und machen das nicht, sondern sagen, wir wollen das auch vorantreiben. Aber was bedeutet das? Wie können wir da mithalten mit Ethik, mit Regulierung, mit Schutz auch von Jugendlichen zum Beispiel, wenn wir Sozialmedien sprechen und so weiter? Und Demokratie, wie können wir Demokratie sichern, dass uns nicht diese ganzen sozialen Plattformen oder asozialen Plattformen, die es ja fast schon geworden sind, dass wir da wieder einen Dialog hinkriegen, dass wir Wertschätzung haben und dass eben nicht da eine Manipulation oder eine Polarisierung passiert?
Glaubst du, dass diese ethische Perspektive momentan zu kurz kommt? Weil ich habe so das Gefühl, wir denken darüber, ne, wie wird es mit Agents im Arbeitsleben sein? Wo kann die KI irgendwie unterstützen? Was macht KI auch mit Deepfakes und mit der Demokratisierung und so? Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich glaube, es war ja 2023, als ChatGPT ja alles verändert hat quasi, was KI angeht.
Aber in den 2 Jahren, ich habe jetzt noch nicht so richtig diese Anleitung, wie wir ethisch damit umgehen. Mhm. Kommt das zu kurz in der Diskussion oder in dem Arbeiten mit KI?
Ich finde, das kommt viel zu kurz. Auch der Diskurs in der Öffentlichkeit, also das ist halt so irgendwie, die Verantwortung ist an jeden gegeben und jede. Und macht mal und das wird schon irgendwie, aber das wird halt nicht. Wir haben es ja bei Facebook oder Meta gesehen, was passiert. Das war ja nie auch von Mark Zuckerberg, der wollte ja nicht so ein kriminelles Netzwerk schaffen, wo du irgendwie Wahlen manipulierst. Das war ja sicherlich mal eine coole Geschäftsidee, aber auch sicher irgendwie eine Absicht, Menschen zu verbinden irgendwie. Dass diese Dynamik angenommen hat, das konnte keiner vorhersehen. Das war jetzt auf jeden Fall nicht eine Intention, das so zu machen. Das ist jetzt natürlich ein Geschäftsmodell geworden. Und gleichzeitig ist es eben jetzt wichtig, dass diese ganzen Institutionen, ob das jetzt eine Ethikkommission, Ethikrat ist oder auch Regulatorik, Regierung, Behörden, Verwaltung, Schulen, dass die mithalten. Und ich arbeite nur viel auch im Bildungswesen. Und das ist schockierend zu sehen, wie wenig da überhaupt sich damit beschäftigen. Und auch wenn du auf Verwaltungsebene in Behörden guckst, die haben diese KI, die dürfen es gar nicht benutzen oder diese ganzen Apparate, das sind ja auch integrierte Behörden, die das dann umsetzen, die sind so langsam, haben die Gelder nicht, die hängen so hinterher, sowohl vom Verständnis als auch von Umsetzung und können ja dann gar nicht in der Bewertung richtig drin sein, weil sie es gar nicht ausprobiert haben. Und das ist eine Gefahr und die sehe ich insbesondere auch in Deutschland. Also da sind andere Länder schneller. Wenn wir uns anschauen, wie lange es in Deutschland dauert, irgendwie was zu gründen oder so. Und wenn du in Estland schaust, da kriegst du innerhalb von wenigen Minuten, hast du ein Business gegründet.
Ich konnte in Köln keinen Termin machen, um meinen Personalausweis und meinen Reisepass zu verlängern. Und dann haben sie mir die Kollegen aus München mir gesagt, dass du dort schon digital das alles verlängern kannst. Ich musste persönlich ohne Termin, weil man ihn nicht machen konnte, vor Ort vorbeikommen, um einfach nur eine Unterschrift zu tätigen, damit er verlängert wird. Und es dauert jetzt immer noch, ich glaube, 3 bis 6 Wochen, dass der jetzt verlängert wird. Also da kann ich dir nur recht geben. In deinem neuen Buch, was nächstes Jahr rauskommt, Trotzdem Zukunft, sprichst du von verschiedenen Illusionen, in die wir tappen können, wenn es eben um Zukunft geht. Welche Illusionen, du hast dort verschiedene, was findest du gerade am gefährlichsten?
Ich glaube, die, mit der ich mich auch am meisten beschäftige, ist diese Ohnmachtsillusion. Ganz viele Menschen sind im Gefühl, wir können nichts mehr ändern. Zukunft passiert, sie sind in so einer Opferrolle, in so einer Objekthaltung. Also Zukunft passiert mit uns, das ist viel zu groß und viel zu schnell und wir können eh nichts machen. Und das trifft natürlich auf bestimmte Sachen zu, also bestimmte Kriege, die da passieren, das kann jetzt eine Einzelperson nicht mitgestalten. Und bestimmte Technologien, ob die entstehen oder nicht, das liegt auch noch nicht in unserer Wirkmacht. Aber wie wir damit umgehen, ob wir uns damit auseinandersetzen, ob wir Anteil nehmen an Zukunftsgestaltung, das ist eine Entscheidung, das ist eine Wahl. Und ich wünsche mir, und das ist auch so mein Auftrag und meine Leidenschaft, wieder Menschen in diese Selbstwirksamkeit zu bringen, in raus aus dieser Ohnmacht rein in die Wirkmacht. Mhm. Und das Spannende ist, also das lässt sich auch psychologisch belegen, es gibt da so ein Phänomen, der Martin Seligman hat das als Begriff geprägt, einer der Mitbegründer der positiven Psychologie, der hat das als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet. Der hat bereits in den 70ern, und das ist ja auch so schockierend, was wir schon seit Jahrzehnten wissen und immer noch nicht umsetzen, ganz viel tolle Forschung wurde in den 70er, 80er Jahren gemacht in der Verhaltenspsychologie und so weiter. Und er hat damals Experimente gemacht, die würden zum Glück heute von keiner Ethikkommission mehr genehmigt. Der hat Hunde in Käfige gesperrt und denen Elektroschocks verabreicht. Und dann hat man geschaut, was machen die Hunde? Die Hunde konnten nicht raus. Die Hunde haben versucht am Anfang, diesem Schmerzsignal auszuweichen. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil egal, wo sie hingegangen sind, es diese Elektroschocks gab. Und irgendwann haben sie gelernt, ist egal, ob ich mich bewege, ich kriege diesen Schock ja eh, haben sich ihrem Schicksal ergeben und sind sitzend geblieben. So, die Frage war jetzt, wenn man das Setup verändert, und das hat er dann getan, und die Käfige öffnet, was passiert dann? Und das Spannende war, dass ungefähr 50% der Hunde nicht rausgesprungen sind. Das heißt, die hätten fliehen können, haben es aber nicht mehr getan, weil sie ja gelernt hatten, es bringt eh nichts, was zu tun. Und dieses Phänomen der erlernten Hilflosigkeit, das gibt es nicht nur bei Hunden, das gibt es auch bei Menschen. Wenn Menschen nicht mehr wählen gehen, weil sie sagen, ist egal, wie ich wähle, machen eh alle nicht das, wofür sie sich praktisch ausgegeben haben, ist das erlernte Hilflosigkeit. Wenn Menschen in eine Organisation kommen, ich komme ganz viel, mache viel Transformationsbegleitung in Organisationen, und da kommen oft so junge Menschen rein oder neue Menschen, die haben Ideen, die sprudeln und sehen natürlich auch mit dem Außenblick nochmal Sachen anders und hören dann, komm, das haben wir schon immer so gemacht. Oder haben wir jetzt keine Zeit für? Oder warum sollen wir es verändern? Wenn es ginge, hätte es schon jemand probiert. Wie oft wird so eine Person eine Idee äußern? 2, 3 Mal, irgendwann lernst du, bringt eh nichts. Och, das ist erlernte Hilflosigkeit. Und das bringt uns aber nicht weiter. Und Zukunft passiert ja nicht einfach. Die wird ja gestaltet, aber eben nicht von denen, die glauben, ich kann nichts verändern, sondern von denen, die sagen, ich habe Bock, das zu verändern. Und ich wünsche mir mehr Teilhabe an Zukunftsgestaltung und mehr Zukunftsmut einfach. Also diese Zuversicht, nicht einen verklärten Blick im Sinne von dieser Toxic Positivity, dass wir sagen, alles wird gut, das wird es natürlich nicht. Wir müssen schon real die Gefahren sehen und die Risiken, die da sind, aber zu sagen, naja, aber jetzt erst recht, jetzt braucht es doch uns alle, jetzt braucht es doch Dialog, jetzt braucht es Mut. Jetzt brauchst du diesen Gestaltungswillen und diese Selbstwirksamkeit. Und das ist mir so wichtig. Und das versuche ich in Organisationen zu tragen, in Führung, aber eben auch, und da sehe ich eine zentrale Säule von Gesellschaft und Demokratie, in Schulen, ins Bildungswesen. Wenn wir junge Menschen befähigen, wenn man jetzt das Schulbarometer gerade anschaut, das aktuelle, da sieht man, ganz viele junge Menschen leiden unter Leistungsdruck. Also unglaublich dieses immer mehr und immer mehr optimieren, das sehen wir auch im Privaten. Und gleichzeitig Zukunftsangst. Und das ist natürlich bedrohlich. Wir brauchen noch nicht junge Menschen, die Angst haben vor der Zukunft, sondern junge Menschen, die sagen, oh, jetzt packe ich es an, ich mache es anders. Das ist ja auch das Potenzial der Jugend, der jungen Menschen. Und wenn die jetzt schon nicht mal mehr Mut haben und in so einer Angstspirale drin sind, wie soll man denn dann die Herausforderung lösen? Und das wünsche ich mir und daran arbeite ich. Und das ist das, was mich auch so antreibt.
Was würdest du denn den Menschen geben, die uns vielleicht zuhören und sich da jetzt wiedererkennen und sich wie so ein Marienkäfer fühlen, der umgedreht auf dem Rücken liegt und sagt, ich kann ja eh nichts machen, ob das auf die Politik, das kann man ja auf alles jetzt übertragen. Ne? Bei den Wahlen, bei der Politik, ich habe gar keinen Einfluss, ob jetzt die AfD an die Macht kommt, ja, nein, was kann ich schon als kleiner Mensch tun, was KI angeht, das wird doch eh in Amerika, im Silicon Valley alles entschieden, was soll ich jetzt hier in Deutschland, wie können wir das machen. Was würdest du diesen Menschen jetzt mitgeben, die ja schon dann auch den Glauben so ein bisschen an sich selbst ja nicht ganz verloren haben, aber ja auch nicht mal an andere glauben? Was würdest du denen, wenn wir ein bisschen konkreter werden, was würdest du denen gerne mitgeben, um wieder an sich zu glauben, an die Demokratie zu glauben, an die Zukunft und neugierig zu sein?
Also genau da, wo was du gerade implizit gesagt hast, das ist eigentlich der Schlüssel. Bevor ich anderen wieder vertrauen kann oder glauben kann, dass etwas gut wird, muss ich ja erstmal an mich selbst glauben. Also ich muss eigentlich bei mir beginnen. Und dieses Stärken von Selbstwirksamkeit, von Selbstwertempfinden, von diesem Gefühl, ich kann was bewirken, das ist eigentlich das, wo es beginnt. Und dann, also deswegen sind wir auch bei diesen Zukunftskompetenzen, da werden wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen, diese Future Skills. Das Spannende ist, ja, und auch wieder eigentlich, und das fängt ja schon bei Viktor Frankl an, der gesagt hat, es ist ja niemals die Situation, die irgendwie gut oder schlecht ist, sondern die Art und Weise, wie wir raufschauen. Also wir bestimmen, ob eine Herausforderung zu einer Bedrohung wird oder ob es was ist, woran wir wachsen und lernen, auch wenn es sich vielleicht am Anfang unkomfortabel anfühlt. Diese Kompetenzen wieder zu stärken, insbesondere in einem Zeitalter von Digitalisierung und exponentiellen Technologien und KI, ist genau das, was uns unterscheidet von Maschinen und Algorithmen. Und eben diese Future Skills zu stärken und da zum Beispiel jetzt im Sinne von Zuversicht in Richtung Growth Mindset zum Beispiel, also eine Haltung, dass eigentlich ich alles lernen kann, wenn ich eine Bereitschaft dafür habe, dass ich durch Herausforderungen, durch Scheitern, durch sich aussetzen von gegenüber Herausforderungen, dass ich dann lernen kann, besser werden kann, mich weiterentwickeln kann. Und wenn ich diese Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht habe, dann wachse ich daran. Dann weiß ich, ich habe es das letzte Mal geschafft. Man nennt das in der Wissenschaft auch Mastery Experiences, also praktisch Erfahrungen in der Vergangenheit, die mir zeigen, es stimmt ja, ich kann es ja eigentlich, die ich dann übertragen kann auf zukünftige Herausforderungen oder sogar Krisen, um daran zu wachsen. Und damit gewinne ich das Vertrauen in mich. Und wenn ich das dann habe, kann ich auch beginnen zu sehen, mit anderen geht das ja auch so. Und dann diesen Zukunftsmut und diese Selbstwirksamkeit kollektiv zu übertragen und dann kollektiv praktisch an der Zukunft zu arbeiten.
Genau, nur um jetzt konkreter ein bisschen zu werden, wenn ich dir richtig zuhöre, ist es, was man machen könnte, es gibt wahrscheinlich verschiedene Mittel, zurückblicken, wo waren schon mal Herausforderungen, wo waren Gefahren, wo habe ich mich auch schon mal vielleicht ängstlich gefühlt, was war vielleicht aus meiner Komfortzone schon mal da und wie habe ich es damals geschafft, damit besser umzugehen, sich auf diese Stärken wieder zurückbesinnen. Das wäre jetzt eine Übung für die sagen, hey, ich bin gerade so ein bisschen hilflos. Wie kriege ich wieder mehr Selbstwirksamkeit?
Ganz genau. Also das ist eine, tatsächlich diese Mastery Experience zurückzuschauen. Das andere ist, also dieses Growth Mindset versus Fixed Mindset, von dem ich gerade gesprochen habe, ganz konkret sich hinzusetzen und überlegen, was sind denn Situationen, in denen ich zum Beispiel im Fixed Mindset bin, also in so einer Haltung, das kann ich eh nicht. Es gibt ja so diese innere Stimme, die sagt,
Nehmen wir doch KI, so, ne? So. Mit Digitalisierung kenne ich mich eh nicht aus, da kommt jetzt irgendwie ChatGPT, ich kann das eh nicht, ich kann das eh nicht prompten, ich weiß gar nicht, was ich da eingeben soll.
Genau, das wäre so ein Fixed Mindset. Kann ich eh nicht, war noch nie mein Ding und jetzt, das ist mir viel zu viel und vielleicht mache ich da noch was kaputt.
Mit Handy habe ich schon nicht richtig umgegangen und jetzt kommt noch KI.
Sozusagen. Genau, und jetzt wäre doch das erste Mal so ein liebevolles Wahrnehmen, zu merken, okay, irgendwie habe ich da eine Barriere, irgendwie bin ich da genau in dieser Haltung, das geht eh nicht, das kann ich nicht, das ist nichts für mich. Das wäre erstmal die Erkenntnis, ist immer das Erste, was ich brauche. Aber nicht in einer Bewertung, Abwertung, dass ich sage, oh Gott, jetzt gehöre ich zu den Gestrigen, sondern zu sagen, okay, ist so, woran liegt das denn? Und dann wäre eins zum Beispiel in die Vergangenheit zu gucken, was wir eben gesagt haben, das andere ist zu sagen, na Moment, wenn das jetzt so ist, kann ich das aber auch ändern. Also ich kann es vielleicht noch nicht. Das ist ja so dieser Wechsel vom Fix and Grow Mindset. Zu sagen nicht, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht. Und was könnte ich denn tun, um vielleicht meinen ersten Schritt zu wagen? Und dann könnte ich entweder mal mit jemandem sprechen, der das gut kann und schaue da einfach mal zu, lass mir es erklären. Oder ich gucke mir ein Tutorial an oder ich probiere es einfach mal, da geht ja nichts kaputt. Und dann merke ich, ach, so schwer ist es ja gar nicht, so schlimm ist es gar nicht. Das macht ja vielleicht sogar Spaß. Und dann merke ich, ach cool. Und dann auch wieder eine Reflexion ist immer ein gutes Mittel, zu merken, ich habe es jetzt gemacht, es war gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil, es war sogar besser, ich habe was gelernt, das hat sich gut angefühlt, jetzt mache ich noch mehr. Und dann kommt man in so einen Lernzyklus rein und traut sich mehr. Und das überträgt sich dann oft auch aus diesem Gebiet, wenn wir jetzt bei, irgendwie bei KI sind, auf was anderes. Vielleicht habe ich auch Angst vor dem öffentlich Sprechen. Und das nächste Mal übertrage ich diese Lernerfahrung, diese Master Experience aus der KI auf meinen Präsentationsskills oder auf meinen, keine Ahnung, Kreativität. Ich habe das Gefühl, ich bin in Meetings nicht kreativ. Das nächste Mal überlege ich, Moment, ich bin noch nicht kreativ. Was kann ich machen? Was hilft mir denn, gute Ideen zu haben? Ich probiere es einfach mal. Ich schreibe einfach mal 5 Post-its das nächste Mal beim Brainstorming und vielleicht wird doch eine gute dabei. Mhm. Und so wachse ich halt als Mensch und löse mich von dieser inneren Stimme. Ich kann das nicht, da war ich noch nie gut und ich lasse es lieber.
Du hast ja eben auch die junge Generation angesprochen, die, ich habe jetzt die Umfrage nicht genau da, aber ich hatte letztens das auch noch mal im Buch gelesen mit Daten und Fakten, dass die wirklich sehr pessimistisch in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt gesprochen, was wir auf der individuellen Ebene ja anders machen können, was diese Ohnmacht angeht. Was braucht es aber gesellschaftlich vielleicht, dass wir alle so ein bisschen neugierig in die Zukunft schauen? Weil ich habe so das Gefühl, die einen oder anderen haben schon so ein Gefahrenszenario für die Zukunft, ne? Aber diese Neugier, was braucht es gesellschaftlich oder im Unternehmenskontext? Was können wir gemeinsam machen, um neugierig zu sein?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, was wir brauchen, was uns derzeit fehlt, sind positive Geschichten, positive Narrative. Wir haben, und das ist natürlich auch großteilig verschuldet den Medien, negative Narrative. Wir haben Angstnarrative. Die sind natürlich geschäftsmodelltechnisch super. Also unser Gehirn, wenn wir da mal in die Neurobiologie gehen, das ist ungefähr 10-mal mehr aufnahmefähig für Negativnachrichten als für positive. Einfach, weil das früher eine Bedrohung war. Wenn wir aber ständig bombardiert werden mit negativen Nachrichten und Bedrohung und Angst und Schreckensbildern, dann macht das ja was mit uns. Und das hemmt uns im Neugierigsein, im Kreativsein, in unserer Visionsfähigkeit. Das ist ja ganz wichtig. Wir sind ja als Menschen die einzige Spezies eigentlich, die in der Lage ist, sich Zukunft vorzustellen. Und dann die Realität dagegen abzugleichen und Strategien zu entwickeln, wie wir da hinkommen, zu einem erwünschten Zukunftszustand. Und wenn wir aber in Angstzuständen sind, in dieser Angstspirale, dann verlieren wir diese Fähigkeit und überhaupt das Interesse, daran zu denken, weil wir immer nur von heute auf morgen denken und eigentlich in Bedrohung und so weiter zurückziehen. Und was wir eben brauchen, um da gesellschaftlich oder kollektiv, ob das in Organisation oder Gesellschaft ist, rauszukommen, sind positive Zielbilder, Visionen. Wo wollen wir denn hin? Nicht, wovon wollen wir weg? Wir wissen alle, wir wollen keinen Klimawandel, wir wollen keine Kriege, wir wollen eigentlich auch nicht diese ganze Ungleichheit. Das wollen wir alle nicht. Aber was ist denn das, was wir wollen? Weil sonst verstärken wir das Negative, indem wir immer an das Negative denken und über das Negative sprechen. Wir wollen doch das verstärken, was wir wollen. Und diesen Wunschzustand artikulieren, gemeinsame Zielbilder schaffen, um dann gemeinsam auch in diese Richtung zu schreiten und zu bestärken und uns auch wieder zu verbinden, also wieder in die Verbindung zu kommen, weil jetzt sind wir sehr stark in der Trennung.
Ein kurzer Moment in eigener Sache und ich verspreche, es dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Viele von euch hören jede Folge zu und das bedeutet mir wirklich viel. Was die meisten vielleicht nicht wissen, für viele Gäste ist die Bewertung auf Spotify ein wichtiger Faktor. Sie schauen da rein, bevor sie zusagen. Und jetzt kommt es. Wir haben tausende Hörer und Hörerinnen pro Folge, aber nur etwas über 100 Bewertungen. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Deshalb meine riesengroße Bitte an dich. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr regelmäßig einschaltet, dann nehmt euch jetzt vielleicht mal ganz kurz ein paar Sekunden. Drückt einmal auf die Pause und gebt dem Podcast eine Bewertung. Das hilft uns wirklich sehr dabei, weiterhin spannende Gäste einzuladen und Gespräche zu führen, die nicht nur Blabla sind, sondern wirklich euch weiterbringen. Wir stecken da nämlich sehr, sehr viel Zeit in die Recherche und auch in die Gespräche, sodass ich mich wirklich über eure Unterstützung sehr freuen würde. Das bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Vielen Dank und jetzt zurück zum Gespräch. In deiner Keynote, die durfte ich ja bei einem Konzern lauschen, dort zitierst du den Peter Drucker, ein sehr renommierter amerikanischer Ökonom, der mal gesagt hatte, die größte Gefahr in turbulenten Zeiten sind nicht die Turbulenzen selbst, sondern das Handeln mit der Logik von gestern. Würdest du dem zustimmen? Ich gehe davon aus, weil sonst würdest du ihn ja nicht zitieren. Aber was bedeutet das aktuell auf unsere Situation? Also was ist so die Logik von gestern, die wir jetzt in der Zukunft nicht mehr anwenden dürfen?
Ja, wir sind sehr stark in diesem Bewahrungsmechanismus. Und wir haben ganz viele Narrative oder Glaubenssätze, von denen wir glauben, so geht das. Also wir haben dieses Wachstumsimperativ. Es muss immer mehr und schneller werden. Wir haben diese Stabilitätsillusion, dass wir glauben, wenn wir Stabilität bewahren, dann geht das schon. Wir haben aber nicht die Bereitschaft, loszulassen und uns einzulassen auf Neues. Also gerade in dieser starken Veränderung ist es zwingend notwendig, dass wir loslassen, überlegen, was ist denn nicht mehr dienlich und was können wir loslassen. Wir sind in diesem Effizienzwahn, in diesem Optimierungswahn. Und das durchdringt ja mittlerweile alle Lebensbereiche. Es ist ja nicht nur, dass wir diesen Optimierungseffizienzwahn im Business haben, schon seit Jahrzehnten, sondern das überträgt sich auf das Persönliche. Also wir reden jetzt, und ich selber lebe gesund und liebe das und mag lange Gesundheitsspanne, aber nicht einfach nur, um älter zu werden, sondern weil ich einfach Bock habe auf Leben und Bock auf Gestalten und Bock, meine Kinder zu erleben. Aber dieser Wahn von, ich trage alle möglichen Gadgets und Wearables, damit ich jetzt alles tracken kann und damit ich noch länger lebe und optimiere jedes Gramm meines Essens, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Das ist ja so weit entfernt vom eigentlichen Leben. Also eigentlich entfernen wir uns mehr vom Leben und leben gar nicht richtig, aber verlängern eigentlich ein Leben, das wir gar nicht führen. Mhm. Das ist ganz stark diese Logik von gestern, noch mehr vom Gleichen, um das, was in die Krise gerät, zu retten oder zu sichern oder zu bewahren. Und das, wie gesagt, ist was, wovon wir uns lösen sollten und eigentlich lösen müssen und zwangsläufig auch werden. Die Frage ist nur, tun wir das eher und können wir dann einen Übergang gestalten oder tun wir es zu spät und dann bricht das halt irgendwann. Dann haben wir irgendwann solche Sollbruchstellen, weil es einfach nicht mehr geht und dann ist aber dieser Fall größer. Mhm. Deswegen wäre es sinnvoll, das ja zu gestalten und zuzulassen, zu überlegen, wie gestalte ich denn das Neue, wenn das Alte gar nicht mehr bewahrbar ist und vielleicht auch gar nicht mehr wünschenswert. Also wir sind auch in manchen Narrativen, wissen wir ja, diese Wachstumsimperativ, wissen wir, das tut uns nicht gut. Oder vielleicht nur ein paar wenigen und auch nur temporär. Und da mal dran zu gestalten und was bedeutet das? Das wäre diese Logik von gestern zu verlassen und in die Logik von heute reinzukommen oder von morgen.
Genau, du hast ja gerade gesagt, wir brauchen mehr positive Visionen und Ziele, wo wir eigentlich hinwollen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir nicht mehr brauchen. Jetzt die andere Frage, um positiv zu sein, was ist denn die Logik von morgen? Also okay, Wachstum müssen wir vielleicht wegkommen, das nicht immer mehr, schneller, weiter, sondern vielleicht tiefer oder ne, dass auch vielleicht einfach mal was halten auch gut ist. Was wäre so die Logik von morgen? Wie sollen wir denken? Was braucht es für einen Ansatz?
Ja, ich glaube, es braucht generell wieder mehr Verbundenheit, mehr Verbindung und auf allen Ebenen, also zu uns selbst. Ich spüre das auch, wenn ich mit Managern arbeite, zunehmend, auch, also die Sprache hat sich da auch deutlich geändert, was ich vor 10 Jahren gemacht habe und wie ich da jetzt arbeiten kann. Wir sprechen da von Inner Work und wir sprechen von mentale Gesundheit und da gibt es Achtsamkeitskurse, hättest du das mal vor 10, 15 Jahren gemacht, das wäre unmöglich gewesen. Und da ist so eine Sehnsucht nach Menschsein, also nach wer bin ich? Wer bin ich in dem System, in dem ich bin? Und diese Verbundenheit, diese Resonanz mit mir selbst, mit anderen Menschen, aber auch mit der Welt, die ist uns abhanden gekommen und die braucht es wieder. Und das ist das, was wir aufbauen dürfen. Und das bedeutet dann, nicht, also Wachstum anders zu begreifen, gar nicht jetzt im Sinne von mehr, sondern qualitatives Wachstum im Sinne von Beziehung, also ein ganz neues Wohlstandsverständnis, nicht im Sinne von GDP, sondern Wohlstand, Beziehungswohlstand, Gesundheitswohlstand, spiritueller Wohlstand, Gesundheitswohlstand, also all diese Sachen, das ja Komponenten des Lebens sind. Was macht eigentlich echtes Leben aus? Und da gehört eben Begegnung dazu. Und wenn wir das schaffen, wieder Dialog, Begegnung, wirklich Beziehung und Resonanz zwischen uns, dann schaffen wir auch wieder andere Gesellschaften. Dann sind wir wieder im Austausch, im Dialog und nicht in der Konfrontation und in der Spaltung. Und das ist so ein ganz starker Wendepunkt, den ich sehe und den ich eben versuche auch voranzutreiben, indem ich an verschiedenen Stellen in der Gesellschaft wirke, weil das was ist, woran unser System krankt und wo wir immer mehr in so eine Sackgasse laufen und eben diese Spannungen immer größer werden, die sich entladen müssen, indem wir einfach wieder mehr Mensch sind und uns einlassen auf uns selbst, auf andere und die Welt.
Diese Komponente spielt ja dann, wenn wir aufs Arbeitsleben gucken, ja auch auf Kollaboration, dass wir eben mehr miteinander anstatt gegeneinander. Das ist ja ein Element deines Ansatzes Hybrid Thinking, mit dem du ja auch rumtourst, so darf ich es nennen, und sagst, wir müssen jetzt alle Hybrid Thinking im Alltag anwenden. Magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen, die davon noch nicht gehört haben, was bedeutet dieser Ansatz?
Gerne, genau. Also das Hybrid Thinking, was dahinter steckt, erstmal in der Begriffserklärung, das Hybride bedeutet, mal Grenzen verschwimmen zu lassen. Also wir sind sehr stark aus dem Taylorismus heraus, in dieser Trennung, also auch Aufklärung heraus. Alles wird getrennt. Wir haben das eine und das andere, eine Entweder-Oder-Welt. Wir haben Wissenschaften, die alle spezifisch in einen Punkt reingehen. Und wir haben Organisationen gebaut, die haben verschiedene Abteilungen, die reden nicht miteinander. Und eine Hierarchie und Kasten und das ist sehr, sehr getrennt und sehr stark im Schubladendenken. Und dieses Hybride bedeutet einfach, diese Grenzen wieder verschwimmen zu lassen, Silos abzubauen und Synergien zu nutzen zwischen Dingen, die da sind, systemische Zusammenhänge zu verstehen. Und ganz konkret bedeutet das, wir kennen ja dieses VUCA-Narrativ, also VUCA, für die, die es vielleicht nicht kennen, kurz erklärt, das ist ein Kunstwort, ein Akronym, kommt eigentlich aus dem Kalten Krieg und beschreibt Situationen, die, das V steht für volatil, also eine starke Veränderungsdynamik haben, von der wir vorhin gesprochen haben. Also wir wissen einfach nicht, wie es morgen aussieht und in einem halben Jahr aussieht. Das U steht für Unsicherheit, einfach aufgrund dieser hohen Dynamik können wir nicht mehr vorhersagen oder planen oder kontrollieren. Und es erzeugt auch so ein Gefühl von Unsicherheit und Unbehagen in uns. Das K in VUCA steht dann für die Komplexität, also aufgrund der hohen Vernetzungsdichte entstehen einfach unglaublich hohe Komplexitäten und das A für Ambiguität, Mehrdeutigkeit, einfach weil wir so viel Informationen und Daten haben und immer mehr Dilemmata und Spannungen, Paradoxa entstehen, können wir die gar nicht mehr auflösen, müssen lernen, mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Mhm. Und das wird häufig als negativ wahrgenommen, konnotiert, weil das eben was ist, was sich bedrohlich anfühlt, was sich unkontrollierbar anfühlt, zum Teil auch neu anfühlt, obwohl wir das jetzt schon seit Jahrzehnten haben. Aber es wird halt immer schneller. Und die Frage, und ich möchte halt, das ist ja dieses Grundnarrativ, ich möchte halt raus aus dieser Negativität und dieses Denken oder diese innere Stimme, die dann sagt, VUCA, alles schlimm, alles schlecht, alles bedrohlich, sagen, nee, es ist da, aber ich bewerte, was es ist und ich mache da jetzt was draus. Und das Hybrid Thinking ist das jetzt umzukehren und zu sagen, wir machen da nochmal eine zweite Deutungsebene drauf und geben jedem dieser vier Buchstaben nochmal eine zweite Wortbedeutung. Und was ist das dann? Also bei dem V wäre das, was wir brauchen, wenn wir in einer Welt leben, die so hochvolatil ist, die so starke Veränderungsdynamik ist und eigentlich, wo uns Perspektiven fehlen. Wir brauchen was, was uns Halt gibt, was uns Perspektiven gibt. Und das sind Visionen. Das sind eben genau diese Narrative, von denen wir gesprochen haben. Irgendwas, wo wir hinschauen, was uns motiviert, was uns neugierig macht, was uns mutig macht, was uns aber auch eben wieder verbindet und fokussieren lässt auf das, was wir tun wollen und was wir.
Du sagst ja da auch, wir brauchen eher so einen Nordstern und gar keinen Wegweiser mehr, oder? In der aktuellen Zeit.
Ganz richtig. Genau. Also Wegweiser ist immer sehr der Wunsch nach einer Karte und einem, wie bei Google Maps, wo man weiß, okay, jetzt muss ich links und rechts abbiegen. Das geht natürlich nicht. Wir bewegen uns im Nebel, wir müssen auf Sicht navigieren. Mhm. Und was wir eben deswegen brauchen, ist so ein Polarstern, so ein Nordstern, der uns das die Richtung weist. Aber ob wir da jetzt in der Schlängelinie im Zickzack oder vielleicht mal einen Schritt kurz zurück und dann nochmal drei Schritte vorwärts gehen, das sagt uns keins, müssen wir ausprobieren, weil sich das Terrain ständig ändert.
Genau, da waren wir bei V, genau. Jetzt dann
das U für diese Unsicherheit, da gibt es leider nicht so einen schönen Begriff im Deutschen, das nenne ich dann Upskilling. Mhm. Da geht es eigentlich um das, was wir auch schon angesprochen haben, den Menschen, also diese Potenzialentfaltung. Wir müssen es schaffen, Menschen wieder rauszubringen aus dieser Gefühl, Zukunft passiert mit mir, ich bin praktisch ein Objekt des Wandels, hin zu Gestaltenden, zu die Wirkmacht zu bringen, dass sie Selbstwirksamkeit empfinden, dass sie sich beteiligen, dass sie auch ihr Potenzial nutzen. Also sind wir beim Thema Future Skills, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen gerne. Also das Thema, wie können wir jetzt unser Potenzial entfalten, wie können wir unsere Kompetenzen auch gerade als Unterschied zur KI entwickeln und weiterentwickeln. Dann ist es, da sind wir beim Individuum, dann das K oder C im Englischen wäre dann Collaboration und Co-Creation. Wie schaffen wir das gemeinsam? Weil all diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, macht keinen Spaß, das allein zu machen, aber wir können es auch gar nicht systemisch gesehen. Das sind komplexe Herausforderungen, die können wir nur kollektiv gestalten. Und da wieder reinzukommen, auch da aus dem Narrativ raus, in der Logik von gestern, immer nur Wettbewerb, immer nur gegen andere, zu sagen, na klar gibt es Wettbewerb, gibt es auch in der Natur, aber ganz, ganz viel, auch Evolutionsbiologie zeigt mittlerweile und moderne Militärführung, überall sehen wir es, Spieletheorie, Kollaboration ist das, was uns hilft in komplexen Situationen. Also wie schaffen wir es wieder, dieses gemeinsame Wir zu stärken? Und da sind wir wieder bei Demokratie, da sind wir wieder bei Gemeinschaftsgefühl, bei Kollektiven, bei Teilhabe. Und das vierte, das A, ist dann, wie gehen wir mit Ambiguität, mit Mehrdeutigkeit um? Da brauchen wir Anpassungsfähigkeit, Agilität. Also nicht festzuhalten, sondern zu sagen, ich navigiere mal auf Sicht, ich habe eine Hypothese, ich habe eine Annahme, dann überlege ich mir, wie kann ich die denn testen und dann versuche ich es einfach mal. Aber in so einem, wir nennen das immer Limited Blast Radius, also wenn es nicht klappt, dann ist auch nicht schlimm, da geht nicht alles kaputt, sondern habe ich halt wieder was gelernt und dann iteriere ich halt meinen Weg vorwärts in Richtung des Nordsterns und damit schließt sich der Kreis und ich habe das ganze VUCA so gereframed, so umgedeutet, dass es sich gut anfühlt und dass ich daraus was mache als aktiv Gestaltender oder Gestaltende und nicht als Opfer mit der oder dem Wandel einfach passiert.
Das waren jetzt ganz viele Infos für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Tiefe, was nämlich für mich ganz spannend war im Vorfeld, weil diesen Begriff habe ich vorher noch nie gehört. Ein Element, was du auch sagst, und da kommst du auch eigentlich her, weil du eigentlich aus dem Chemiebereich ja kommst oder aus dem Naturbereich. Der Begriff, ich hoffe, ich spreche jetzt genau richtig aus im Englischen, Biomimicry. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen den schon mal gehört haben. Ich befürchte nicht. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, aber magst du mal in wenigen Sätzen kurz erklären, was das bedeutet und was das eben auf Hybrid Thinking, warum wir das jetzt eben brauchen?
Genau. Also Biomimicry leitet sich erstmal, um den Wortstamm wieder herzuleiten, leitet sich aus dem Altgriechischen für Bio, also Bios, das Leben, und Mimesis, das Nachahmen her. Also es ist letztendlich das Lernen aus Lebenden, aus komplex adaptiven Systemen und das Übertragen dieser Strategien auf das menschliche Problemlösen. Es unterscheidet sich, viele von unseren Hörern und Hörerinnen kennen vielleicht Bionik. Es unterscheidet sich dadurch von Bionik, dass es zum einen nicht nur technisch ist. Also es geht da nicht rum, irgendwie einen Kotflügel neu aerodynamischer zu machen oder irgendwie eine Farbe, die irgendwie sich selbst reinigt, sondern das auch zu übertragen auf Organisationsentwicklung zum Beispiel, auf Gesellschaftsentwicklung, auf menschliche Interaktion und aber natürlich auf Materialität und Produkte. Und gleichzeitig, und das ist der große Unterschied, wie ich finde, für die Bionik, es geht nicht nur darum, jetzt das die Logik von gestern effizienter oder besser zu machen, sondern komplett neu zu denken. Also wir überlegen nicht, wie können wir ein Auto windschnittiger machen, sondern wie können wir Mobilität im 21. Jahrhundert sinnvoller und nachhaltiger gestalten. Also es ist wirklich so ein systemischer Ansatz. Und warum ist das zeitgemäß? Naja, wir merken, dass unsere klassischen Herangehensweisen an Grenzen stoßen. Wir haben Grenzen des Wachstums, wir haben ganz viele Herausforderungen. Und wir können aber aus lebenden Systemen insofern lernen, dass die seit Milliarden von Jahren erfolgreich existieren in komplexen Umgebungen. Also letztendlich gibt es VUCA nicht technologisch, aber biologisch ja seit Millionen.
Und warte, da muss ich jetzt nämlich einsteigen, weil ich habe mir deinen TED-Talk angeguckt, das fand ich total spannend. Du hast diese Zeitspanne der Evolution der Natur auf 12 Monate quasi runtergebrochen, wenn wir das Verhältnis jetzt angehen. Ja. Und dann hast du im TED-Talk gesagt, wenn wir jetzt sagen, die Natur, die Biologie gibt es schon seit 12 Monaten, die Menschen, die es auf der Welt gibt, gibt es aber dann nur 2 Sekunden.
Richtig. Also eine kleine Korrektur. Das Leben gibt es dann nicht ein ganzes Jahr, sondern ich habe das über das Zeitalter unseres Planeten gemacht.
Genau,
das Planet Erde am 1. Januar. Mhm. Dann hätte es bis zum 28. Februar überhaupt gedauert, dass wir erstes Leben hatten. Und dann ist ganz lange nicht viel passiert. Und erst, nur um diese Zeitspanne sich so vorzustellen, Anfang Dezember ist überhaupt das Leben am Land erst entstanden, also letzte Monat. Dann um die Weihnachtszeit rum sind die Saurier ausgestorben. Und der Mensch, also der moderne Mensch, wie wir ihn kennen jetzt, also Homo sapiens, den gibt es seit weniger als einer halben Stunde. Und die industrielle Revolution, also von der Dampfmaschine bis zu ChatGPT, das sind weniger als 2 Sekunden. Und das ist eben, das ist so, im Englischen sagt man humbling, also so ein bisschen so ehrfurchterregend, so ein bisschen, dass man Bescheidenheit wieder lernt. Wir haben so wenig auf diesem Planeten bisher gemacht. Wir haben viel erreicht, aber das ist halt nicht alles. Und wir können eben lernen aus diesen alten Systemen. Und das übertrage ich. Also da gibt es ganz viele tolle Geschichten, wo ich für zum Beispiel für Innovationsprozesse oder für andere Themen immer wieder Sachen ableite und zeige, so funktioniert es in der Biologie und so funktionieren lernende und lebende Organisationen. Mhm. Also auch dieser Begriff Organisation nicht als so ein starres, mechanistisches Gebilde, sondern als Organismus. Das ist ja der gleiche Wortstamm. Wie schaffen wir es wieder Lebendigkeit, aber eben diese Funktionsmechanismen lebender Systeme in unsere Gesellschaft, in unsere Organisation zu bringen.
Was können wir denn von dieser Natur, von dieser Biologie, die es eben Milliarden Jahre ja schon gibt, was können wir denn von der lernen?
Also ganz, ganz viel. Ich glaube, da reicht der Podcast jetzt nicht aus, aber ich kann mal ein Beispiel bringen. Was ich ganz gerne bringe, weil das kommt immer gut an und das bleibt auch hängen, ist, wenn ich über Veränderungsprozesse rede. Wir sind bei Visionen und dann ist ja oft auch so dieses Gefühl, jetzt haben wir eine große Vision, aber wie soll denn das gehen? Solange die Mehrheit das nicht mitmacht, können wir eh nichts verändern. Und dieses Narrativ möchte ich mal gerne widerlegen, zu sagen, Moment, sowohl in der Menschheitsgeschichte, also wenn man große Bürgerbewegungen anschaut, irgendwie so Martin Luther King, Rosa Parks, das waren ja wenige Menschen, committed citizens, die irgendwie gesagt haben, ich bin davon überzeugt, das muss anders werden. Die haben, I have a dream. Die haben nicht gesagt, I have a plan. I have a dream. Und die haben Veränderungen angestoßen, die krass was bewirkt haben. Aber auch in der Biologie sehen wir das Gleiche. Wenn wir uns einen Bienenschwarm anschauen, das sind ja ungefähr 90% der Bienen, also große Mehrheit, das sind sogenannte, das heißt im Englischen Conformity Enforcers, Konformitätsverstärkerbienen. Die machen alle das Gleiche. Die fliegen zu einer etablierten Futterquelle und bringen Nektar zurück. Werden da belohnt, da gibt es die Inner Judges, das sind die Bewerter, die gucken, wie viel bringe ich ein. Dann gibt es ein Feedback-System durch die Resource Allocators, die geben dann Belohnung und Futter. Und dann gibt es aber, und da wird es spannend, 5%, und das ist halt so ein kleiner Anteil, 5% der Bienen, das sind sogenannte Diversity Generators, die Diversitätserzeuger. Das sind die Scouts, die fliegen raus und gucken nach Neuem. Nicht nach der Logik von gestern, sondern nach dem Neuen. Und dann kommen die zurück, machen in dem Bienenstock diesen lustigen Waggle-Dance, diesen Schwänzeltanz, Waggle mit dem Po. Und dann passiert genau das, was in unseren Organisationen passiert. Keiner hört zu. Aber dann passiert auch was, was in jedem endlichen System passieren muss. Die Bienen, die immer das Gleiche machen, selbst die beste Futterquelle ist irgendwann erschöpft, die kommen zurück mit weniger Ertrag, kriegen weniger Belohnung, werden ruhiger und dann werden diese 5% Diversity Generators sichtbar und der gesamte Bienenschwarm ändert sein Verhalten. Und hätten die nicht geschaut, rechtzeitig, während alles noch gut lief, was Alternativen sind, bestünde ja die Gefahr, dass der Bienenstock nicht überlebt. Und diese Mechanismen zu übertragen auf Organisation, auf Innovation, auf Gesellschaft, wie können wir Neues in die Welt bringen und nicht nur warten, bis die Mehrheit es endlich macht. Einfach mutig voranschreiten.
Es braucht immer ein paar Menschen in Organisationen oder in der Gesellschaft, die immer schon scouten quasi,
ganz
was kann
genau
möglich sein.
Genau.
Die brauchen dickes Fell, weil wenn sie immer wieder zurückkommen, heißt es immer, nee, wir haben kein Budget oder wie
richtig
geht nicht. Aber die vielleicht dann die Bienen als Vorbild zu nehmen, irgendwann, wenn die Zeit da ist, dann müssen die Pläne auf den Tisch und dann kann man sagen, hey, ich habe schon das und das ausprobiert, das ist eine Lösung und dann wird es auch gemacht.
Ganz quasi genau so, ja.
Die Geschichte können wir uns erzählen, das ist auch schön. Wenn du ein Prinzip jetzt der Natur, du hast ja gesagt, wir könnten wahrscheinlich stundenlang darüber sprechen, wenn du jetzt ein Prinzip der Natur in jedes Unternehmen einpflanzen würdest oder könntest, welches Prinzip, was würdest du gerne einpflanzen?
Wenn ich einen Begriff nennen würde, würde ich Resilienz nennen, aber nicht das, was wir jetzt so schon wieder als inflationären Begriff.
Also ich kann nur sagen, meine Kunden wollen gar nicht mehr resilient, weil das schon so inflationär
benutzt wird. Deswegen, aber was dahinter steckt, ist eigentlich so ein Systemverständnis. Wir optimieren alles so lange, bis es sehr effizient ist, aber auch sehr, sehr anfällig. Biologische Systeme funktionieren so nicht. Dann würde jedes das biologische System sofort bei einer Schwankung kollabieren und sterben. Biologische Systeme sind so ausgerichtet, dass sie optimiert, nicht maximiert sind. Und das hat was mit Resilienz und Redundanz, also vielleicht ist auch Redundanz das richtige Wort, Redundanzmechanismen, die so Abfangmechanismen. Also wie können wir Systeme bauen, die auch mal Schwingungen abfedern können und nicht nur auf so Effizienz getrimmt sind, dass sie bei jeglicher kleinen Störung kollabieren oder so zusammenbrechen oder ins Schwanken kommen. Und das hat ganz viel mit systemischem Verständnis zu tun. Die Natur ist natürlich nicht intelligent als solch, sie hatte kein Verständnis, aber sie funktioniert halt in Zusammenhängen, in Wirkmechanismen. Und das wünsche ich mir und das versuche ich auch in Organisationen zu tragen. Wie verstehen wir, wie Dinge zusammenhängen? Weil wenn wir das besser begreifen, dann können wir auch anders gestalten. Dann ist es nicht so eine Insellösung, sondern sehen wir, wie verzahnt es ist und wie können wir verschiedene Akteure mit reinnehmen. Was für Auswirkungen hat es, wenn wir hier was verändern? Was hat das aufs Gesamtsystem? Und wenn wir da besser gestalten, verstehen wir eben innerhalb von Organisationen, aber auch vernetzend mit Gesellschaft, mit anderen Organisationen, in einem Business-Ökosystem und so weiter, wie die Wirkungsmechanismen dann sind.
Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es nicht darum, das Letzte aus allem rauszuholen, ob es jetzt eine Technologie ist oder auch der Mensch, nicht das Letzte rausholen, sondern zu gucken, wie funktioniert dieses System, welche Ressourcen haben wir und was passiert, wenn ich den einen Regler ein bisschen hoch, den anderen Regler ein bisschen wieder runter, also so ein bisschen experimentell dran.
Genau,
zu gehen,
das ist oder? Das Zweite, was da noch dranhängt, ist nämlich dieses kontinuierliche Anpassen. Und auch das wissen wir eigentlich letztendlich aus Darwins Theorie, obwohl die ja immer falsch interpretiert wird, dieses Survival of the Fittest hat er ja nie gesagt, sondern was er ja gesagt hat, ist, die Organismen überleben nicht die intelligentesten, nicht die größten, nicht stärksten, sondern die, die am besten anpassungsfähig sind. Und es gibt da auch noch andere Theorien dazu, diese Rote Königin-Theorie, Red Queen Theory, dass im lebenden System, in Evolution, jeder Organismus dazu gezwungen wird, quasi kontinuierlich sich anzupassen, weil sich ja die Fressfeinde auch anpassen. Das heißt, wir sind eigentlich aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung gezwungen, permanent den Status quo zu hinterfragen, weiterzuentwickeln. Und das wäre was ich mir auch für unsere Systeme wünschen würde, nicht festzuhalten am Alten, sondern sagen, okay, die Welt dreht sich, wir müssen uns mitdrehen. Und wir müssen mindestens genauso schnell sein, wie das um uns drumherum, sonst wären wir halt abgehängt. Und das ist jetzt nicht, weil ich sage, wir müssen jetzt immer schneller werden. Das ist genau nicht das Narrativ, was ich ja anfangs kritisiert habe. Aber zu sagen, wir können eben nicht festhalten, sondern wir müssen jetzt endlich mal was ändern, wie wir Wirtschaft machen, wie wir Bildung machen, wie wir Gesellschaft machen und so weiter, wie wir uns begegnen, damit es eben gut wird. Und das können wir alle mit beitragen. Da haben wir alle einen Anteil und eine Verantwortung.
Gibt es denn, bevor wir jetzt vielleicht auf die Future Skills noch eingehen, gibt es denn so ein konkretes Beispiel, wo ein Unternehmen schon mal ein Naturgesetz quasi transformiert hat in den Unternehmenskontext, wo du sagst, hey, die haben genau das gemacht, was du dir von vielen wünschen würdest?
Oh ja, da gibt es einige, aber ein Paradebeispiel. Ich liebe die, was die machen. Und man merkt auch, wenn man mit den Menschen arbeitet, da ist ein ganz anderer Spirit. Das ist ähnlich wie bei Patagonia. Wenn man da wahrscheinlich jemanden hat, die brennen für ihr Unternehmen.
VD auch. Ich durfte ja mit Antje von Dewitz sprechen. Die war auch im Podcast schon zu Gast.
Ach, super.
Und leider nur digital, aber da kam so eine Begeisterung, egal über welches Thema wir gesprochen haben, der hat so gesprudelt voller Ideen und Begeisterung.
Ganz genau. Aber Interface, das kennen viele nicht. Das ist B2B-Bereich, sind die unterwegs. Die machen Teppichfliesen und sind da, ich weiß gar nicht, ob sie Weltmarktführer sind, aber die haben einen großen Marktanteil. Der Firmengründer, der Ray Anderson, der leider nicht mehr lebt, der hat bereits in den 90er, Mitte der 90er, hat er gesagt, so wie ich Business mache, Textilindustrie, das ist kriminell. Das können wir in Zukunft nicht machen. Das kann ich meinen Kindern und Enkeln nicht zumuten. Und der hat überlegt, wie können wir uns orientieren an der Natur und hat dann ein Council zusammengestellt von Green Advisors, unter anderem auch die Janine Benyus, von der ich auch bei Mimicry gelernt habe zum Beispiel in USA. Die haben ganz, ganz viel gemacht. Die haben eben bei Teppichfliesen zum Beispiel, damals erinnert man sich noch, in den 90er Jahren hat man so diese Schachmuster-Teppichfliesen gelegt, immer so zwei Farben im Wechsel. Und wenn da mal was verschmutzt war durch Kaffee oder weil man eben viel am Schreibtisch saß, dann musste eben das ganze Ding ausgetauscht werden, weil eben natürlich die Teppichfliesen nicht in der gleichen Farbe da waren. Oder man hat so viel überproduziert und gelagert und das war halt massiv Materialverschwendung. Und die haben gesagt, lasst uns das doch zufällig legen wie so ein Waldboden. Das war das Erste. Und wirklich entstanden die Idee durch einen Gang im Wald, wie macht Wald, wie geht er mit Ressourcen um? Und haben dann dieses Entropie-Muster entwickelt, wo praktisch Farben bewusst gemischt werden und das wurde zur führenden Produktlinie. Und das haben die dann immer weitergetrieben, komplett Klebstoffe entfernt aus dem Prozess. Aber was ich am spannendsten fand dann, war das Denken in Kreisläufen und haben dann überlegt, wie können wir, die brauchen trotzdem nach wie vor Nylon für ihre Materialien, haben auch substituiert, aber brauchen für bestimmte Sachen immer noch Nylon und haben überlegt, wo kriegen wir denn anders Nylon her, als das jetzt immer neu aus Öl zu machen. Und dann haben sie überlegt, Moment, wir haben doch ganz viel Fischernetze im Meer. Nylon, das ist Nylon. Das ist, der größte Anteil von Meeresplastik ist, kommt aus der Fischerei. Und Fischernetze sind ein großer Anteil davon. Mhm. So. Und gleichzeitig überfischen wir die Meere. Die Fischpopulation kann sich nicht mehr erholen. Und gleichzeitig brauchen, das ist das systemische Verständnis, was ich mir wünsche, brauchen aber doch die Fischereifamilien natürlich einen Grunderwerb. Das heißt, man kann dir gar nicht dafür verurteilen, dass die Fische rausholen, weil gerade diese kleinen Familien, wenn wir jetzt nicht von diesen großen Fischereiunternehmen sprechen, in manchen Regionen, die brauchen das halt. Und dann haben die gesagt, lasst uns doch Folgendes machen. Wir bezahlen die Fischerfamilien dafür, dass sie statt Fischen Fischnetze aus dem Meer holen. Wir nehmen die denen für einen fairen Preis ab und nutzen dieses recycelte Nylon, um das in unsere Teppichfliesen zu machen. Und die hatten dann eine Mission, bereits in den frühen 2000ern, ich glaube sogar schon Ende 90er, hatten sie gesagt, diese Mission 2020 hieß die, also bis zum Jahr 2020 CO2-neutral zu werden. Das haben die, ich glaube, 2016 erreicht. Und 2018 haben sie sich dann eine neue Vision gegeben, die Mission Climate Takeback. Also nicht nur klimaneutral zu sein, sondern klimapositiv. Mhm. Und arbeiten jetzt daran, also zum Beispiel Factory as a Forest, daran, wie können all ihre Produktionsstätten und Office-Gebäude nicht nur klimaneutral sein, sondern diese Ökosystemdienstleistungen, die sie ja praktisch das originäre Ökosystem, was dort war, wo sie das Gebäude gebaut haben, so ein Wald, der reinigt Luft, der bietet Platz für Biodiversität. Wie können wir das bieten mit unserem Gebäude? Und das ist cooles Denken, wo man denkt, wie kann ich beitragen und nicht, wie kann ich weniger schädlich sein? Mhm. Also weg von diesem weniger schädlich hin zu nützlich. Und das ist ein tolles Beispiel.
Ja. Arndt, ich würde jetzt mit dir noch gerne über die Future Skills sprechen, weil das ja auch so ein Thema von dir ist, obwohl ich dieses Biomimicry total spannend finde. Und ich glaube, wir können echt von der Natur einiges lernen. Zu den Future Skills. Du hast mal gesagt, wir müssen die Fähigkeiten stärken, die uns von den Maschinen unterscheiden, dem menschlichen Kern. Du hast eben ja schon ein paar angesprochen. Und jetzt will ich mal kurz in die Tiefe gehen und zwei große Kompetenzen ansprechen. Denn du hast ja gesagt, wir müssen mit Ambiguität umgehen können. Und ich glaube, dass das aber vielen Menschen schwerfällt, weil alle wollen diese eine Lösung, diesen einen Weg. Und wir sehen ja auch bei der Diskussion, zum Beispiel beim Ukraine-Krieg, es gibt eben nicht die richtige Antwort. Weil auf der einen Seite, ja, wir müssen als europäisches Nachbarland in dem Sinne, müssen wir vielleicht hier und da Waffen liefern, damit es sich eben verteidigen kann, damit der Aggressor Russland eben nicht gewinnt. Auf der anderen Seite, wenn wir aber Waffen liefern, führt das natürlich dazu, dass der Krieg länger dauert, Menschenleben werden geopfert und. Also man findet für beide Seiten Argumente. Und es gibt ja nicht den einen Weg. Wie schaffen wir es jetzt mit dieser Ambiguität umzugehen? Also weder links noch rechts, aber das aushalten zu können vielleicht auch. Was ist dein Vorschlag?
Genau, auch da ist der Vorschlag wieder die Begegnung. Also wir schaffen es häufig nicht mehr, und das wird auch wieder verstärkt durch Technologie und Algorithmen, wir schaffen es nicht mehr auszuhalten, dass wir auch mal erstmal eine andere Meinung haben dürfen. Das polarisiert sehr schnell. Vielleicht mache ich noch einen Schwenk. Der Daniel Schmachtenberger ist ein Philosoph in den USA, der hat mal gesagt, die größte Krise der Menschheit ist eine Crisis of Sense-Making. Also wir sind nicht mehr in der Lage zu vermitteln zwischen verschiedenen Perspektiven. Mhm. Wenn man sich zwei Menschen an den entgegengesetzten Polen des politischen Spektrums anschaut und deren Feeds in den sozialen Medien, da gibt es nicht eine Botschaft, die deckungsgleich ist. Und beide glauben, sie leben in der Realität. Und wir sind nicht mehr dialogfähig. Und das ist das Erste. Also wir müssen gar nicht alle der gleichen Meinung sein, aber wir müssen es schaffen, zuzuhören, erstmal dem Menschen zu begegnen und das Mensch, die Mensch und die inhaltliche Ebene zu trennen, um dann ins Verständnis zu kommen. Ich muss es ja nicht teilen, aber erstmal zu verstehen, wo kommt eigentlich die Argumentation, das Empfinden dieses Gegenübers, das ich habe, her? Und wie können wir jetzt auf einer Beziehungsebene uns erstmal wieder begegnen und dann vielleicht argumentativ auch ein gemeinsames Narrativ entwickeln? Und dafür braucht es, da sind wir wieder dabei, also diese Spannungen aushalten, nicht zu sagen entweder oder, weil das ist gerade die Logik, die wir sehr stark verfolgen und die uns immer mehr trennt. Sondern zu sagen, sowohl als auch, und es muss in der Demokratie möglich sein, dass beides irgendwie erstmal geäußert wird, aber dass wir trotzdem einen Konsens haben, wie wollen wir leben und was sind Regeln, die wir nicht überschreiten. Also was sind auch Werte, die wir gemeinsam halten und für die wir einstehen, und jenseits derer tolerieren wir natürlich dann keine Abweichung. Aber
geht es da nicht dann viel mehr darum zu schauen, was sind unsere Werte, um sich dann beim Ukraine-Krieg sich dann ja auch zu entscheiden und zu sagen, okay, was wäre jetzt eine Lösung? Weil irgendeiner muss ja am Ende entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht, auch auf dem Arbeitskontext. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und der Geschäftsführer, die Führungskraft muss dann eben entscheiden, wir gehen jetzt links rum, rechts rum, machen es rot, machen es gelb. So einen Wertekompass zu haben, um dann auch zu sagen, ich habe mich entschieden für rechtsrum, weil meine Werte Gerechtigkeit XY sind.
Das ist das eine, und zu unterscheiden zwischen Position und Interessen. Also wir sind ganz stark immer, die Position knallt auf diese Position. Mhm. Das sind Meinungen, das sind Positionen, das sind Statements. Und was sind dahinterliegend gemeinsame Interessen? Also wo ist da ein Interesse, was für beide eigentlich interessant sein könnte? Und wie können wir daraus, aus diesem gemeinsamen Verständnis eigentlich, also es gibt sicherlich auch, natürlich gibt es auch welche, die davon profitieren von dem Krieg, muss man ja auch mal sagen, Rüstungsindustrie und sicherlich auch wirtschaftlich gibt es da ja auch Gewinne. Aber für viele ist doch ein Interesse, dass dieser Krieg bald ein Ende hat. Und wie können wir auf dieser Ebene ganz andere Lösungen entwickeln, die nicht das eine oder das andere sind, sondern wo eben die Interessen verschiedener Stakeholder berücksichtigt werden. Und da braucht es eben das Schauen auf Interessen, die dahinter liegen und nicht nur die Positionen, die aufeinander knallen.
Und ist das dann dieser menschliche Kern, den du ansprichst, der uns von den Maschinen unterscheidet, dass wir eben diese Empathie zueinander haben, dass wir diese Gemeinsamkeiten, dass wir wieder nach Gemeinsamkeiten suchen und nicht, was uns trennt. Ist das so der menschliche Kern, wo du eigentlich hin willst?
Also das ist ein Teil davon. Mhm. Wir haben das viel breiter gefasst. Also wir brauchen wirklich ein ganz anderes Menschenbild. Wir sind sehr stark, auch wieder aus der Aufklärung kommt, sehr stark rational getrieben. Wir haben auch historisch so Körper, Geist, Seele komplett getrennt und sind sehr im Rationalen, in dem, was Verstand ist und auch messbar ist. Der Intelligenzquotient misst und packt Zahlen auf Menschen. Das ist ja nur so ein kleiner Bestandteil. Wir wissen mittlerweile, dass Intuition, dass Beziehung, dass Emotionalität, EQ, es gibt ja sogar den emotionalen Quotienten und so weiter. Spiritualität, aber jetzt nicht im esoterischen oder religiösen Sinne, sondern Verbundenheit, also zu mir selbst, zu anderen Menschen, wenn ich inspirieren, wenn ich führen möchte, zu Werten, zu Visionen und so weiter, so wichtig sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eben vier Ebenen. Wir brauchen das Rationale, wir brauchen das Emotionale, wir brauchen eben dieses verbindende, inspirierende, spirituelle und wir brauchen das Transformationale, also Menschen wieder in die Wirkmacht zu bringen, dass wir andere befähigen, dass wir selber gestalten, dass wir Gesellschaft und Systeme, Organisationen und so weiter transformieren. Und das sind diese vier Ebenen des Menschseins. Und das sind alles Themen, die können KI und wollen wir auch nicht. Also systemisch denken wollen wir nicht auslagern. Wir wollen Werteorientierung, Verantwortungsorientierung nicht auslagern. Wir wollen Beziehungen nicht auslagern an Organismen. Auch die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Das ist eine Frage, die kann ich zwar ChatGPT fragen, es gibt da sicher eine Antwort, aber das ist eine Frage, die sollten wir schon selber finden. Und das ist eben dieses Menschliche. Und je mehr wir automatisieren und digitalisieren, umso bedeutsamer werden genau diese genuin menschlichen Kompetenzen, die sich nicht automatisieren lassen. Und die wir auch nicht wollen, dass sie automatisiert werden. Also vielleicht, es gibt ja Leute, die sagen Singularität, also der Punkt, wo KI und Technologie Mensch übertrifft in allem. Selbst wenn es den gibt, aber wollen wir das wirklich? Sind das wirklich bestimmte Kernkompetenzen wie Empathie, wie Führung, wie Inspiration, wie Werteorientierung, wie Langzeitorientierung und Systemdenken? Wollen wir das wirklich? Kritisches Denken, also das bleibt in der menschlichen Domäne und das müssen wir stärken. Genau das gilt es jetzt zu stärken in Gesellschaft, in Bildung, in Organisationen und so weiter.
Woran liegt's denn, Arndt? Ich mache jetzt den Podcast seit 5 Jahren. Du bist auch schon länger im Geschäft. Du darfst ja in Schulen, in Unternehmen, überall beraten. Woran liegt's? Weil das sind natürlich jetzt auch Ideen, die ja jetzt nicht erst in diesem Jahr gekommen sind. Ne? Du mit Hybrid Thinking und mit den Future Skills beschäftigst dich ja auch schon lange. Woran liegt's, dass wir das nicht auf die Straße bekommen? Also ich habe so das Gefühl, wir reden alle darüber in einer gewissen Bubble und verstehen es auch rational. Aber im Alltag sehe ich es nicht, dass wir danach leben, dass wir danach entscheiden. Hast du dir mal die Frage gestellt, woran es liegt?
Unbedingt. Also ich würde da teilweise zustimmen. Ich würde nicht sagen, dass gar nichts passiert. Es passiert vieles noch unterm Radar. Also ich arbeite im Bildungswesen und sehe zunehmend sowohl eine Bereitschaft von Schulleitungen, LehrerInnen, aber auch so Organen wie zum Beispiel Landesinstituten, wo viel passiert. Das sind noch immer Leuchtturmprojekte oder einzelne Schulen, aber es passiert viel und es ist eine Bereitschaft da und auch mehr Mut da. Also es passiert und köchelt so. In Organisationen rede ich jetzt über Themen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, über die habe ich vor 10 Jahren gar nicht sprechen können oder nur indirekt sprechen können. Ich merke da schon eine Entwicklung und das braucht halt so einen Tipping Point, der ist noch nicht erreicht. Woran liegt das, dass der noch nicht erreicht ist? Jegliches System, lebende Systeme und uns alles, also eine Organisation ist ein lebendes System, Gesellschaft ist ein lebendes System und so weiter im systemtheoretischen Sinn, haben Selbstbeharrungskräfte oder Selbstverstärkungsmechanismen. Und ich nenne das immer gern das organisationale Immunsystem. Also es ist wirklich, kommt was Neues rein, was die Grundessenz des Systems bedroht, wird das bekämpft. Aber, und das ist so meine Theorie und ich hoffe, die tritt auch ein und die lässt mich auch weiter optimistisch sein, jegliches System, auch gesellschaftlich oder technisch, wenn man sich anschaut, was in eine Krise gekommen ist, hat dann die größten Immunkräfte aktiviert, wenn es am größten Bedrohungspunkt war. Also nehmen wir mal zum Beispiel Segelschiffe. Die größten Segler wurden gebaut, als die Motorenschiffe entwickelt wurden, weil sie mithalten wollten. Bis zu einem Punkt, wo sie nicht mehr mithalten konnten und jetzt, wozu nutzt man Segelboote? Für Sport oder so irgendwie so als Hobby oder als Museum, aber eben nicht mehr für Frachttransport oder so Personentransport. Und ich glaube, dass jetzt dieses aktuelle System oder das alte System in Anführungsstrichen, dass das merkt, jetzt ist wirklich bald ein Kipppunkt da. Wir wissen, planetare Grenzen, das geht nicht. Wir haben soziale Kipppunkte, also ganz viele Sachen. Und das alte System kämpft gerade noch und versucht sich zu verteidigen, um zu bewahren. Und wird aggressiver. Also es wird auch aggressiver gerade. Und meine
sagt übrigens auch Maya Göpel, die kommt im neuen Jahr zu Gast, aber ich habe eine Keynote von ihr gehalten und sie meinte auch, sie war überrascht, wie aggressiv quasi Donald Trump und all die anderen. Sie hätte schon mit Gegenwehr gerechnet, aber sie hätte nicht mit so einem, dass sie zurückschießen quasi. Also deswegen, ne, nochmal die Bestätigung, ja, natürlich hält das alte System irgendwie ein bisschen fest, daran hat sie auch geglaubt, aber sie hätte nicht gedacht, dass es so richtig noch mal geschossen wird quasi. Ja. Ne? Also, ja.
Und das ist dieses Aufbäumen, bis es dann irgendwann kippen muss. Und deswegen, und das ist noch mal ein Appell jetzt in Richtung Zuversicht und Zukunftsmut, und Buckminster Fuller hat das mal schön gesagt, der hat gesagt, man verändert das Bestehende oder das Alte nicht, indem man das Alte bekämpft, sondern indem man das Neue schafft, das das Alte obsolet macht. Und deswegen ist mein Wunsch und auch noch mal vielleicht mein Aufruf in die Zuhörerinnenschaft: Natürlich müssen wir hinschauen, was passiert, aber nicht zu sehr aufregen und aufreiben über das, was nicht funktioniert, sondern überlegen, wie kann ich Teil der Lösung sein? Wie können wir das Neue schaffen, damit das evident und macht und zeigt, hier ist was anderes, hier, so geht's besser und so wollen wir eigentlich leben, damit das Alte leiser und leiser wird und das, was jetzt gerade so laut ist, immer mehr schwindet und das Neue entsteht.
Das hast du schön formuliert und das ist eine schöne Brücke, wo ich jetzt nicht weiß, wo wir jetzt hinkommen, denn ich wurde inspiriert von einer Podcast-Folge, Michelle Friedmann war zu Gast in einem Podcast und hat etwas Tolles, finde ich, gesagt, was ich jetzt aufgreifen möchte, und zwar hat er gesagt, dass wir gerade bei Transformation und Veränderungen, er spricht von Übergangsschwierigkeiten, das hat er genannt und hat dann so ein paar Beispiele gebracht, wo ich dachte, er hat total recht. Nehmen wir die Schulen. Ich meine, du bist ja in vielen Schulen. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, wie die Toiletten aussehen. Da müssen wir auch nicht drüber reden, dass Digitalisierung noch nicht ganz vielleicht angekommen ist. Wir können auf die Deutsche Bahn gucken. Da funktioniert alles gerade auch nicht so richtig, was die Gleise angeht. Um das jetzt aber zu ändern, um zu transformieren, müssen wir, was jetzt die Schulen angeht, müssen wir eben einen Container bauen, damit die Schüler einmal kurz rausgehen. Im Container ist nicht schön, aber da werden sie dann unterrichtet, um dann wieder in eine Schule zu kommen, die renoviert worden ist, die neu errichtet worden ist. Deutsche Bahn heißt, wir müssen jetzt viele Bauarbeiten durchführen, was aber nochmal natürlich dazu führt, dass wir noch später ankommen, dass vielleicht manche Bahnen gar nicht mehr fahren und, und. Lange Rede, kurzer Sinn. Er sagt dann eben, dass durch diese Übergänge natürlich Schwierigkeiten entstehen. Und es ist erstmal schlechter wird, bevor es besser wird. Kann es sein, dass wir Menschen eben mit diesen Übergangsschwierigkeiten nichts zu tun haben wollen? Dass eben alle sagen, eine Deutsche Bahn, die hat eben pünktlich zu sein. Und ich will nicht die nächsten 2 Jahre, auch wenn es danach besser wird, unpünktlich sein. Schulen. Ich will, dass mein Kind jetzt eine vernünftige Schule hat und nicht ein Jahr in einen Container gehen muss, um dann wieder in eine schöne Schule zu gehen. Das hat ja auch so ein bisschen was Kollektives, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt mal vielleicht uns zurücknehmen, damit die nächste Generation oder damit in 2 Jahren es einfach besser ist. Also lange, ich habe es lange ausgeholt, aber wollte mal deine Beobachtung darauf.
Also es stimmt, stimme ich absolut zu. Die Gefahr ist, je später wir es machen, desto länger wird der Übergang oder desto schmerzhafter wird der Übergang, weil die Disruption größer ist und vielleicht dieses Ausbessern länger dauert und dann natürlich diese Erstverschlimmerung, wie man es in der Medizin manchmal nennt, größer wird und man tiefer reinfällt. Ich glaube, es ist an manchen Stellen unvermeidbar. Andererseits kann man sich auch überlegen, wo kann man vielleicht Alternativen schaffen? Also ich denke jetzt gerade an Schule. Muss denn immer Schule, Schulgebäude, also wir denken immer so an Ort, gibt es nicht auch andere Lernorte, wie man teilweise überbrücken kann, dass es trotzdem cool wird? Dass es nicht nur ist, wir sind jetzt halt irgendwie so 8 Stunden in einem Container eingefercht, sondern es gibt ja auch Außenlernorte zum Beispiel. Man kann das ja auch anders gestalten, also kann man auch abfedern. Deutsche Bahn habe ich jetzt nicht so ein schönes Beispiel. Schienen müssen halt gebaut werden. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, jetzt nicht die gleichen Fehler, die wir in der Vergangenheit zum Beispiel mit dem Infrastrukturausbau der Deutschen Bahn gemacht haben, dass man das jetzt nicht digital Infrastruktur auch verschläft und da nochmal, weil da Exponentialität sind wir natürlich noch tiefer im Fall, wenn wir das nachholen müssen, und je schneller sich Sachen entwickeln, desto schwieriger wird es ja auch, das aufzuholen. Also hier bei Infrastruktur sind wir in der Linearität an sich erstmal, das ist halt materialistisch, aber wenn wir in der Digitalität sind, sind wir exponentiell und das lässt sich nicht so leicht nachholen. Deswegen ist es da wichtig, dran zu bleiben und gleichzeitig natürlich diese Technikschulden, die wir da aufgebaut haben, in den Systemen aufzuholen, um anschlussfähig zu werden.
Genau, alternative Lösungen finde ich eine gute Idee, ne, mal anders zu denken. Aber was kann ich vielleicht auch individuell machen, wenn es ja von der Politik dann irgendwann entschieden wird? Oder in Unternehmen, es wird ja dann irgendwann entschieden, wir benutzen jetzt KI und nicht mehr Excel. Und da gibt es ja diese Übergangsschwierigkeit. Was kann ich vielleicht individuell machen, um damit vielleicht besser umzugehen?
Ja, auch da wieder raus aus diesem Problemblick, rein im Potenzialblick. Also es beginnt wieder ganz viel mit dem, was wir eingangs schon gesagt haben, meine Haltung. Also ich kann selbst unter widrigen Umständen, und Viktor Frankl ist ja ein schönes Beispiel davon, der hat ja mehrere Konzentrationslager überlebt und hat gesagt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das war sogar sein Bestsellerbuch oder eines seiner Bücher, aber das bekannteste wahrscheinlich. Der hat gesagt, selbst in den widrigsten Bedingungen ist es möglich, sich diese Freiheit zu bewahren, wie ich denke und wie ich praktisch mit der Situation umgehe. Das kann mir keiner nehmen. Und das hat was mit Würde zu tun und das hat eben was mit Selbstwirksamkeitsempfinden zu tun. Und da zu sagen, ja, das ist jetzt gerade eine Durststrecke, aber trotzdem schaffe ich es irgendwie. Und vielleicht sucht man sich dann, das ist wieder so ein Coping-Mechanismus aus Psychologie, wo finde ich denn vielleicht Freude dran oder wo kann ich Verantwortung übernehmen oder wie kann ich mir den Übergang leichter machen, indem ich vielleicht von anderen abschaue. Also gibt es ja verschiedene Strategien, wie ich das machen kann, aber nicht zu sagen, jetzt alles schlecht und jetzt wird es ganz schlimm, sondern sagen, ja, ist jetzt mal irgendwie raus aus der Komfortzone, aber das kriegt man irgendwie hin und kollektiv vielleicht sogar noch besser.
Hast du einen letzten Tipp, wenn wir jetzt denken, Zukunftsfähigkeit ist wie so eine Art Muskel, den wir ja trainieren können. Ne? Ist ja wie beim kritischen Denken. Dazu hatten wir ja auch eine spannende Podcast-Folge mit dem Henning Beck, der ja auch gesagt hat, wenn wir es nicht trainieren, dann verlernen wir es irgendwann. Zukunftsfähigkeit, Zuversicht, Zukunftsmut. Was können wir machen, um es konkret vielleicht zu trainieren? Hast du da noch einen letzten Tipp?
Ich habe noch einen Hack, den ich immer empfehle.
Sehr gerne.
Ich halte mich doch selber dran. Es passiert nichts, wenn man mindestens einen Tag pro Woche mal nicht die klassischen Medien anschaut, die man immer liest, wo die ganzen Negativnachrichten kommen, sondern entweder bewusst einfach mal abschalten und sagen, einen Tag gucke ich mir gar nichts an. Man erfährt es nämlich trotzdem, wenn man sich mit Leuten unterhält, man hört ja trotzdem die ganzen News. Oder Good News anzuschauen. Es gibt nämlich auch Portale, die Positivnachrichten senden. Und das wenigstens einmal in der Woche zu tun. Vielleicht macht man es auch öfter dann oder parallel, dass man sich verschiedene Medienoutlets anschaut und nicht nur die Negativschlagzeilen, weil das macht ganz viel mit uns. Und dass wir uns bewusst machen und auch bewusst abgrenzen und sagen, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und hier schaffe ich eine Distanz. Was nicht heißt, wir sollten uns nicht informieren, ganz wichtig. Aber zu sagen, mal einen gewissen Abstand zu nehmen oder mal andere Medien zu wählen, die auch Positivnachrichten senden, das ist nicht alles schlecht. Das hilft uns schon mal generell in eine andere Stimmung zu kommen und unser ganzes Nervensystem ein bisschen zu entlasten und wieder runterzukommen, dass wir wieder in diese Positive reinkommen.
Ahnt, dass, also ich glaube, die 60 Minuten gingen wie im Flug hier vorbei. Unsere Abschlussfrage unseres Podcasts, denn unser Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Passt, glaube ich, ganz gut zu deiner Arbeit. Was würdest du dir wünschen, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du hättest die Handynummer von allen Mitarbeitenden, von allen Führungskräften, Geschäftsführern und du könntest jetzt auf einem Knopfdruck eine Nachricht quasi an die Mitarbeitenden, an die Führungskräfte oder eben an die Menschen schicken. Was würdest du dir wünschen, was wir anders machen sollten?
Ich glaube, und das ist die Kernbotschaft und das ist auch so, was mich am meisten umtreibt, dass wir einfach wieder Mut haben, Dinge auszuprobieren und einfach mal loslegen. Also dieses, ich sage das auch ganz oft, das kommt ja eigentlich aus der Startup-Kultur, don't ask for permission, ask for forgiveness. Oder dieses Nike-Zitat, just do it. Also einfach mal machen mit gesundem Menschenverstand, mit Herz und in Klarheit, was ist unsere Absicht, also diese Vision, und dann einfach mal loslegen und raus aus dieser Lähmung, raus aus diesem Kontrollwahn und einfach mal loslegen, Verantwortung übernehmen und im Sinne des Gemeinwohls gestalten und selber Verantwortung übernehmen. Und dann macht es mehr Spaß, dann fühlt man sich besser und dann bewirkt man was und das verstärkt im Positiven.
Und das machen wir ja nur, wenn wir auch für etwas brennen, oder? Also wenn wir diese Leidenschaft haben. Ich habe oft das Gefühl, dass es bei den Menschen dann, die sich wie so ein Marienkäfer fühlt, oft dann irgendwas fehlt. Also da lodert nichts. Bei manchen Menschen lodert zu viel. Das ist natürlich nochmal die andere Gefahr. Aber auch mal wieder zu entdecken für sich, wofür begeistere ich mich? Wo will ich mich einbringen? Was, oder? Was?
Absolut.
Wo ist also meine Leidenschaft?
Genau, diese Sinnperspektiven und diese Leidenschaft, da wissen wir auch aus der Forschung mittlerweile, dass es unglaublich wichtig ist für Wohlbefinden und mentale Gesundheit und eben auch Antrieb für Kreativität, für Mut, für Kollektivität. Handeln und das brauchen wir wieder mehr. Also wie finden wir diese Sinnperspektive mit dem, was wir tun? Wie können wir die auch im Kleinen suchen? Das muss ja nicht gleich weltrettend sein, sondern wirklich, wo ist mein Beitrag? Wie kann ich beitragen? Wofür brenne ich? Wofür stehe ich? Was ist so mein Antrieb, mein Sinn, mein Purpose?
Super, Arndt. Wer mehr von dir hören und sehen möchte, man findet dich unter Dr. Arndt Pechstein im Internet. Du hast schon einige Bücher geschrieben. Jetzt im nächsten Jahr kommt dein neues Buch. Der Titel lautet trotzdem Zukunft, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Es ist Sommer, glaube ich.
Im Sommer
wird es rauskommen, genau. Aber da werdet ihr auf jeden Fall Infos finden. Wie gesagt, sonst unter Arndt Pechstein werdet ihr fündig. Arndt, vielen, vielen Dank.
Danke, Jonas. War eine große Freude.